Ihr Lieben, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu unserer zweiten Staffel der Sendung Eisberg voraus. Wir wollen also ganz neu beginnen mit dem alten Format. Ihr erinnert euch ja, wir hatten diese Eisberg voraus-Sendung schon vor längerer Zeit angefangen. Wir hatten schon ungefähr 70 Teile in der ersten Staffel, die so um die letzte Zeit sich drehten und was kommt für Lehre in die Gemeinde, was spielt sich gerade in unserer Zeit ab. Und wir haben so viele Anfragen bekommen von euch, ob wir diese Sendung nicht wieder aufleben lassen können. Und das war auch unser eigentlicher Plan. Und damit haben wir jetzt heute die erste Folge in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel. Und genau wie in der ersten Staffel ist auch heute wieder der Olaf Schröer bei mir. Danke, dass du gekommen bist.
Gerne.
Wir haben auch damals die erste Staffel mit dir begonnen.
Ja.
Und heute haben wir die besondere Frage, Corona-Impfpflicht, also aktuelles Thema, wie verhalte ich mich? Bevor wir damit loslegen, kurze Info noch für die Zuschauer. Denn diese neue Sendung oder die neue Staffel von Eisberg voraus wird nicht mehr wie gewohnt wöchentlich kommen, sondern wir werden es jetzt monatlich machen, einfach aus organisatorischen Gründen. Wir hoffen, dass wir so die Themen trotzdem alle abdecken können, die sich so in nächster Zukunft und nächster Zeit anbahnen und wollen natürlich jetzt mit dem ganz aktuellen Beginn die Corona-Impfpflicht. Denn viele Geschwister fragen sich ja, wie verhalte ich mich denn, wenn sie kommt? Und wir wissen ja, dass tatsächlich in Österreich ab dem 1. Februar so eine allgemeine Corona-Impfpflicht durchgesetzt werden soll. Also dann in Deutschland ab dem 15.03. meine ich, soll es ja auch soweit sein, dass zumindest in den medizinischen Berufen eine Impfpflicht durchgesetzt wird. Und ich meine, was, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dann glaube ich, sprechen wir vielen Geschwistern so ein bisschen aus dem Herzen, dieses Thema mal aufzugreifen. Denn vielleicht erinnerst du dich jetzt vor ein paar Wochen, muss man schon sagen, war auf diese große Demonstration in Brüssel. Da haben viele Menschen dagegen demonstriert, dass so eine allgemeine Impfpflicht herauskommt. Wenn du dir die Bilder angesehen hast, und ich gehe davon aus, du kennst die Bilder, und du hast wahrscheinlich auch die Proteste hier in Deutschland und in anderen Ländern miterlebt und mitgesehen, von wo bis wo reichen die Meinungen der Menschen? Also welche Menschen gehen da auf die Straße und was möchten Sie eigentlich? Was verlangen Sie?
Ja, das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage. Bevor ich die beantworte, möchte ich gerne noch ein paar generelle Statements dazu abgeben. Das Thema Impfpflicht, das Thema Impfen, Corona-Impfung besser gesagt, ist ein sehr heißes Thema. Und von daher hoffe ich, dass wir uns daran nicht verbrennen. Aber es ist trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Ich höre immer wieder, dass man sagt, naja, wenn du kein Mediziner bist, dann lass lieber deine Finger davon. Aber ich denke, dass diese Frage von Corona-Impfpflicht und Corona-Impfung überhaupt ist nicht nur eine medizinische, gesundheitliche Frage. Ich glaube, dass diese Frage auch eine prophetische Dimension hat, dass es eine gesellschaftliche Dimension hat, eine politische Dimension hat. Und von daher glaube ich, dass es ganz wichtig ist, das nicht nur auf die Medizin und auf die Gesundheit zu reduzieren.
Ja. Wäre, glaube ich, auch ein schlechtes Argument zu sagen, weil du kein Arzt bist, beschäftige dich nicht mit Gesundheit. Das wäre so, als wenn ich sage, weil du kein Pastor bist, beschäftige dich nicht mit dem Glauben.
Richtig. Und außerdem ist es so, meine Erfahrung der letzten 12, 13, 14 Monate zeigt, dass selbst die Mediziner das Wissen, was sie haben, von irgendwelchen Quellen her haben müssen. Und von daher müssen sie auf diese Quellen verlassen. Und die Frage ist immer, welchen Quellen vertraue ich? Ja, und da bin ich schon wieder bei deiner Frage, die du vorhin gestellt hast. Das Spektrum reicht von Impfung ist wichtig, ist notwendig und ohne Impfung wird man die Pandemie nicht in den Griff bekommen, bis hin zur Ablehnung der Impfung und zu sagen, die Impfung ist ein Mittel des Staates, um die Menschen zu gängeln, zu zwingen und im Endeffekt eine neue Weltordnung herauszubringen. Es gibt das gesamte Bandbreite. Die Frage ist immer, welchen Quellen vertraue ich? Ja, wenn ich den offiziellen Medien und Quellen und offiziellen Politikern vertraue, dann werde ich dieser ersten Meinung ziemlich deutlich zustimmen. Wenn ich allerdings auch alternative Medien in Betracht ziehe, dann neigt meine die Tendenz eher in die andere Richtung. Von daher muss man immer irgendwelchen Dingen vertrauen. Ja? Mhm. Ich denke, wichtig ist noch, was ich noch dazu sagen möchte. Wir dürfen niemanden verurteilen, egal wie er sich für sich entschieden hat. Es geht erstmal um die persönliche Frage, lasse ich mich impfen, ja oder nein? Und wie jemand sich auch entschieden hat, auch wenn er an Gott glaubt, Jesus nachfolgt, wir dürfen niemanden verurteilen, wer sich so oder so entschieden hat, je nachdem, welchen Informationen er vertraut. Mhm. Wenn wir über irgendetwas hier reden, dann wollen wir auch niemanden verurteilen, egal wie er sich entschieden hat. Und von daher ist das, denke ich, ganz wichtig, das zu sagen und zu erkennen. Aber denke ich doch trotzdem, ist es wichtig zu schauen, was hat diese Impfpflicht, was macht sie. Ja? Ich persönlich möchte auch noch als Statement vorausschicken, ich persönlich habe mich nicht gegen Covid impfen lassen bisher und ich werde es auch nicht tun. Und ich denke, ich habe sehr gute Gründe, warum ich das nicht tue. Und vielleicht kommt das eine oder andere mal zur Sprache hier, aber ich denke, der Mittelpunkt ist dann eher die Impfpflicht. Ne? Aber diese Impfung hat natürlich sehr viel, gerade weil sie so widersprüchlich diskutiert wird, sehr viel Sprengstoff in sich. Ja.
Mhm. Ich, mir geht es genauso wie dir. Also ich habe mich auch nicht gegen gegen Covid impfen lassen. Die Meinungen gehen darüber sehr weit auseinander. Es gibt also Menschen, die gehen so weit und sagen, das Impfen gegen diese Covid-Erkrankung ist das Mahlzeichen des Tieres, das sie aus Offenbarung 13 kennen. Dem müssen wir vehement widersprechen und sagen, nein, das ist nicht der Grund, warum ich mich nicht impfen lasse. Das hat nichts mit dem Mahlzeichen des Tieres zu tun oder wenn überhaupt, dann in sehr weitem Sinne. Also das ist nicht der Grund. Und wenn wir mit Menschen reden, das fand ich sehr gut, dass du es gerade gesagt hast, einige Menschen, die sagen, diese Impfung, ich will sie nehmen, weil aus welchen Gründen auch immer, entweder weil ich Angst vor dieser Krankheit habe oder weil ich experimentierfreudig bin oder warum auch immer. Und andere Menschen lehnen es ab. Akzeptieren müssen wir beide, wollen wir auch gleich vorweg sagen, dass wir nur so eine Art Statement geben aus unserer Sicht, wie wir damit umgehen.
Und ich denke, die Frage der Impfpflicht, die geht hier schon weit über das Medizinische hinaus. Natürlich hat das einen medizinischen Unterbau, aber ich denke, darüber zu reden, was das mit der Gesellschaft macht, wenn es eine Impfpflicht gibt, denke ich, das ist wichtig und das machen wir jetzt auch.
Und die Frage ist auch, wir sprechen so oft von Impfpflicht, vielleicht können wir dem ganz kurz erklären, wo der Unterschied liegt an einer Impfpflicht und einem Impfzwang.
Ja, der Unterschied ist nicht groß, aber es gibt einen. Ja. Impfzwang würde bedeuten, dass jeder, der nicht geimpft werden will, gewaltsam geimpft wird. Das heißt, dann kommen sie zu dir nach Hause mit Soldaten und mit dem Gewehr oder mit wem auch immer, und tun die, halten die fest und verabreichen dir eine Impfung gegen deinen Willen. Ja? Das heißt also, das wäre ein Impfzwang, dass du geimpft werden wirst mit Gewalt. Ja? Mhm. Während eine Impfpflicht besagt, dass es ein Gesetz gibt, was allen Bürgern vorschreibt, besser gesagt, wenn es eine allgemeine Impfpflicht gibt, das allen Bürgern vorschreibt, dass sie sich impfen lassen müssen und wer es nicht tut, dann mit gewissen staatlichen Regularien Strafen rechnen muss. Ob das jetzt Strafen sind von Geldstrafen oder Gefängnisstrafen oder Arbeitsplatzverlust oder nicht kaufen, verkaufen können oder was auch immer, dass irgendwelche gesellschaftlichen Strafen darauf folgen. Ja. Mhm. Und von daher, und da kann ich mich aber immer noch entscheiden, bei der Impfpflicht kann ich mich immer noch entscheiden, ja oder nein. Wenn ich sage, ich mache es nicht, dann nehme ich zwar diese Strafen in Kauf, aber ich mache es nicht. Ja, während beim Impfzwang habe ich keine Wahl. Ja, wenn sie mich zwangsweise impfen, dann kann ich mich nicht wehren dagegen. Ja.
Und hier ist so die Frage, also ich höre ganz oft im Zusammenhang mit dieser Impfpflicht, da wird von Markus 16 gesprochen. Du erinnerst dich an den Text, vielleicht können wir reingucken.
Können wir gerade mal lesen.
Markus 16 und dort Vers 17 und 18. Und hier wäre die Frage, trifft das eher auf eine Impfpflicht oder auf einen Impfzwang zu?
Ja, ich habe übrigens diesen Text schon mal verwendet. Ich hatte im April 2020, also vor fast 2 Jahren, eine Serie gehalten, eine 10-teilige Serie über Corona. Und da habe ich schon darüber gesprochen, obwohl damals die Impfung und auch Impfpflicht noch in weiter Zukunft lagen. Ja. Aber interessant, manche Dinge, über die man spricht, bewahrheiten sich dann doch irgendwann. Ja. Aber da habe ich schon den Text gebracht und habe auch gesagt, dass das nur sehr begrenzt Gültigkeit hat. Ja. Wir lesen mal Markus 16. Ja.
Genau, Vers 17. Vers 17 und 18.
Genau, da steht, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden. Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Ich denke, was hier steht, ist, dass Gott uns bewahrt, wenn wir für ihn uns einsetzen. Das heißt, wenn wir für Gottes Werk aktiv sind. Denn es geht ja hier um den Missionsbefehl. Ja, Vers 15, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und aufgrund, wenn wir hingehen und Evangelium predigen, dann werden die übernatürlichen Dinge folgen. Das ist übrigens, dass Gott uns davor bewahrt, wenn wir etwas Tödliches trinken. Das ist, wenn wir das Evangelium verkündigen. Und natürlich, tödliches Trinken könnte man aus Versehen, wenn man das nicht weiß. Aber auch, ich denke, das ist vor allen Dingen mit gemeint, wenn sie dich umbringen wollen. Ja? Was tödliches Trinken heißt ja, dass dass du da sterben sollst. Also in anderen Worten, wenn andere versuchen, weil ich das Evangelium verkündige, mich umzubringen, dass Gott da seine Hände drüber hält. Ne? Mhm. Und das ist sicherlich nicht gemein, wenn ich das freiwillig tue. Also ich denke, wenn ich das auf die Impfung beziehen würde, und ich meine, das könnte mir schaden vielleicht, wenn ich das freiwillig tue, kann ich das nicht auf mich beziehen. Aber wenn es einen Impfzwang geben sollte, dass ich nicht anders kann, dass es mich mir gewaltsam verabreicht wird, dann kann das sicherlich eintreten, wenn es gegen meinen Willen ist, dass Gott mich auch vor dem Schaden und vor dem Tod bewahren kann. Dann.
Wenn es nicht deine eigene Entscheidung ist.
Meine Entscheidung ist, genau.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt bei dem Text. Das wird manchmal so ein bisschen übersehen.
Ja.
Es wird gesagt, ach, mir kannst du nichts anhaben. Also ich kann jede Nahrung zu mir nehmen, ich kann jede Impfung bekommen. Und auch jedes Medikament, das vielleicht noch im Versuchsstadium ist, ich kann alles aufnehmen und es wird mir nicht schaden, weil Markus 16 sagt.
Nee. Das ist im Gegenteil. Das ist die zweite Versuchung Jesu. Ja, der Teufel hat gesagt, stütze dich herab. Und dann Gott hat sogar einen Bibeltext zitiert. Gott hat seinen Engel befohlen, dass er dich auf seinen Händen tragen und auf allen Wegen. Das ist Vermessenheit. Ja, das heißt, wenn ich denke, ich kann tun, was ich will und Gott wird mich schon vor dem Schaden bewahren, das ist Vermessenheit. Ja. Aber wenn es gegen meinen Willen geschieht, dann kann Gott mich tatsächlich bewahren.
Ich wollte es nur vorausschicken, weil ich weiß von vielen Menschen, die sagen, naja, wenn es soweit kommt, eigentlich bin ich, also von meinem Gewissen her bin ich dagegen, ich möchte mich nicht impfen lassen mit diesem neuen Versuchsimpfstoff. Aber wenn es denn soweit kommt, dann habe ich da auch kein Problem mit, denn ich habe ja diesen Text. Und deswegen war mir das wichtig, das vorher zu sagen.
Genau.
Das ist eher würde man eher auf einen Zwang beziehen Fall.
Richtig.
Wenn man also wirklich genötigt, nicht nur genötigt wird, sondern wirklich gezwungen wird.
Ja, was man hier noch sehen kann, ist, es gibt eigentlich drei Gruppen von Menschen, die sich impfen oder nicht impfen lassen. Die eine Gruppe ist die überzeugt ist, dass es gut ist, dass es nützlich ist, dass es mehr, also es ist ja so, diese Covid-Impfung hat Vorteile und hat Nachteile. Da sind sie alle einig. Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Bloß die Frage ist, was überwiegt. Und diejenigen, die meinen, die Vorteile überwiegen, die also meistens den Mainstream-Medien glauben, die lassen sich aus Überzeugung impfen, weil sie meinen, das ist wichtig für sie, um es vor Covid geschützt zu sein. Denn diejenigen, die aus Überzeugung das nicht tun, sagen, okay, das schützt, das schadet mir, als dass es mich schützt oder dass es mir gut tut. Aber es gibt jetzt auch noch eine dritte Gruppe. Und zwar das sind welche, die auch dagegen sind, die sich eigentlich nicht impfen lassen wollen. Die meinen auch, das schadet ihnen mehr oder könnte ihnen sogar auch bis zum Tode hinführen. Aber die sich nur deswegen impfen lassen, um Freiheiten zu behalten, um in der Gesellschaft nicht verlacht zu werden, um keine Nachteile zu haben. Ja. Das heißt also, dass also hier auch diese dritte Gruppe von Menschen momentan sehr stark zunimmt. Ja? Denn je mehr der Staat Repressalien ankündigt für Menschen, die nicht geimpft sind, desto mehr werden Menschen, die zu dieser dritten Gruppe gehören, dann auch sagen, okay, um Arbeitsplatz nicht zu verlieren, um weiter Vorteile zu haben, reisen zu können und so weiter, lasse mich halt impfen. Dann. Mhm. Auch wenn ich das eigentlich gar nicht will.
Genau. Ich glaube, diese Gruppe ist größer, als man denkt.
Ja.
Ich glaube, viele Menschen das machen einfach, um zum Friseur gehen zu dürfen, in die Clubs gehen zu dürfen, Diskotheken und Kneipen und was alles.
Ja. Ich meine, für Adventisten werden die Kneipen und Diskotheken nicht unbedingt das Entscheidende sein, oder für Christen.
Hat uns nicht so richtig gestört.
Aber wenn es denn darum geht, die Temperatur wird immer ein bisschen erhöht, wenn es darum geht, auf einmal nicht mehr zum Friseur gehen zu können oder nicht mehr zum Baumarkt gehen zu können, ja, oder irgendwo nicht mehr in eine Gärtnerei oder vielleicht auch irgendwann nicht mehr zum Supermarkt gehen zu können oder dass mein Arbeitsplatz in Gefahr ist, dann auf einmal sieht es anders aus. Dann, ne?
Oder in den Gottesdienst.
Oder in den Gottesdienst sogar.
Solche Sachen
kann auch noch kommen.
Ja. Dann da wird die Temperatur dann höher.
Richtig.
Das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, dass ich mich frage, über dieses Thema Impfung werden wir natürlich in der Bibel relativ wenig finden. Aber gibt es irgendwelche Geschichten oder irgendwelche vielleicht Hinweise in der Bibel, die uns helfen, eine Stellungnahme zu diesem Thema zu haben? Auch wie verhalten wir uns, wenn nun eine zum Beispiel allgemeine Impfpflicht oder zumindest für unsere Mediziner eine Impfpflicht für Pflegepersonal herauskommt? Was ist das richtige Verhalten? Gibt es da in der Bibel irgendwelche Geschichten oder Hinweise, Tipps, die wir
Das Problem ist, dass es keine direkten Hinweise gibt. In der Bibel steht nicht, du sollst dich nicht gegen Corona impfen lassen, elftes Gebot, ne? Das gibt es nicht. Aber gerade weil es das nicht gibt, muss man ableiten von biblischen Prinzipien. Und deswegen gibt es auch innerhalb der Eventgemeinde so verschiedene Stellungen dazu, ja? So verschiedene Haltungen dazu, weil der eine das von dem einen ableitet, der andere von anderen Texten was ableitet. Ne? Aber ich denke, ich sehe zwei entscheidende Bibelstellen, die hier, denke ich, so ein bisschen den Rahmen geben. Das eine ist in Römer 13, das kann man gerade mal lesen, wo Gott sagt, wir sollen der Obrigkeit untertan sein. Und wenn eine Impfpflicht kommt, dann ist das ein Gesetz der Obrigkeit, ja, und wo einige sagen, gut, dann müssen wir jetzt dem gehorchen, weil es die Obrigkeit ist, ja, und Gott die Obrigkeit ja eingesetzt hat, ja. Römer 13, Abvers 1, jeder Mann sei ein Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott, wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu, ja, und so weiter. Auf jeden Fall, dass wir uns der Obrigkeit nicht widersetzen sollen. Ja, und wenn nun die Obrigkeit ein Gesetz erlässt, das mich vielleicht selbst einschränkt, aber doch ein Gesetz ist, dann muss ich es tun. Zum Beispiel, wenn die Obrigkeit ein Gesetz erlässt, ich muss jetzt doppelt so viel Steuern zahlen, dann strengt mich das ein, ich habe weniger Geld, aber ich muss es tun. Mhm. Auch wenn es für mich keinen Sinn macht. Also übrigens, diese Obrigkeit gehorchen ist nicht davon abhängig, ob ich das einsehe oder nicht einsehe. Ja, wenn auf der Autobahn ein 80er-Schild steht und es ist weit und breit nichts zu sehen, dann ist es nicht meine Sache zu überlegen, ob das jetzt Sinn oder Sinn und keinen Sinn macht. Ja? Ich muss mich daran halten. Ja? Und von daher, das Gehorchen der Obrigkeit hängt nicht davon ab, ob ich es einsehe. Manche meinen, wenn ich es nicht einsehe, dann mache ich es nicht. Nein, ja. Wenn ich sage, ich sehe es nicht ein, dass ich Steuern zahlen muss, dann zahle ich also keine mehr. Nein, das geht nicht. Ja, ich muss mich daran halten, auch wenn ich das selbst, wenn ich Nachteile davon habe. Ja. Aber es gibt eine Einschränkung. Und das ist eben der zweite Bogen jetzt. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 5. Wenn nämlich wenn Obrigkeit Gesetze erlässt, die ganz klar nicht dem Willen Gottes entsprechen, dann gibt es ganz klar den Hinweis, Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 29. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja.
Das heißt, Petrus und die Apostel hatten hier Konflikt mit der Obrigkeit.
Genau, richtig. Und zwar, sie hatten auch der Obrigkeit, das war der Hurat, die hatten ihn verboten, im Namen Jesu zu lehren. Ja, in dem Vers davor steht das. Ja, und sie sprachen, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Ja. Und dann sagt Petrus das daraufhin. Also mit anderen Worten, es gab einen Konflikt. Ja. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Und sie haben gesagt, ihr dürft nicht verkündigen. Also von daher war ihre Vorgabe gegen das, was Jesus gesagt hat. Mhm. Ein klares So spricht der Herr. Und in dem Moment, wo das die Anordnung der Obrigkeit dem Wort Gottes widersprechen, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Mhm. Genau. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie das damals war, als die Jünger den Missionsbefehl bekommen haben von Christus und der Staat ihn jetzt verbietet, den auszuführen. Also er sagt, das dürft ihr nicht tun. Wie würden wir uns verhalten,
Richtig. Wenn
wir jetzt ein staatliches Gesetz bekommen würden, das sagt, ihr dürft das Evangelium nicht mehr predigen, denn es soll jedem frei sein, was er glauben will. Und wir wollen diese Einschränkung nicht haben.
Und das Problem ist jetzt folgendes. Wenn es um die 10 Gebote geht, am Ende bei der Mahlzeit des Tieres geht es um die 10 Gebote, die dann verboten werden. Das ist ganz klar, dass wir sagen, gut, müssen wir bei den Geboten bleiben, bei dem, was Gott gesagt hat. Aber das Problem ist, bei der Corona-Impfung, es gibt kein klares Gebot Gottes, du sollst dich nicht gegen Corona impfen lassen. Deswegen ist die Frage, da habe ich mich auch mit beschäftigt und überlegt, ist eine Corona-Impfung für mich persönlich Gottes Wille oder nicht? Entspricht das dem Willen Gottes oder ist das gegen den Willen Gottes? Und da habe ich folgende Gedanken dazu gehabt. Die Corona-Impfung ist eigentlich keine Impfung. Die haben nämlich in der Zwischenzeit die Definition für Impfungen verändert. Vor 5 Jahren hätte die Corona-Impfung nicht als Corona-Impfung gegolten, sondern es wäre ein Genmassentest gewesen. Deswegen eigentlich ist diese Corona-Impfung eine Umprogrammierung unseres Immunsystems. Das heißt, hier wird in das Immunsystem eingegriffen und das von Gott gegebene Immunsystem, was wir als natürlichen Schutz haben, um gegen alle möglichen Krankheiten und Viren und geschützt zu sein, das wird weggenommen und ein anderer von Menschen programmierter Schutz gegen das Corona, vor allen Dingen speziell so schmal auf Corona, wird hier programmiert. Und da sehe ich einen Eingriff in den Schöpfungsakt Gottes im Menschen. Und das ist für mich der Grund, warum ich sage, für mich persönlich müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, dass ich sage, ich werde mich nicht impfen lassen, weil das in meinen Augen gegen die Schöpfungsordnung Gottes und damit gegen Gottes Willen verstößt.
Ja. Warum glaubst du, dass sie den Namen verändert haben, dass jetzt Impfung heißt und nicht zum Beispiel genetisches Versuchsmedikament?
Ganz klar, um die Assoziation zu den bisherigen Impfmitteln herzustellen. Denn bisherigen Impfungen, die Impfungen selbst waren ja gar nicht so verkehrt, obwohl die Beistoffe meistens problematisch waren, Aluminium, andere Hilfsstoffe. Ja, die waren, da gab es auch sehr viele Impfschäden, auch in der Vergangenheit schon.
Mit Quecksilber damals zum Beispiel.
Ja, natürlich, genau das auch. Und auf jeden Fall, dadurch, dass sie jetzt das Impfung nennen, klingt das Ganze erstens harmloser. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es unsere Generalkonferenz die Impfung prinzipiell befürwortet hat. Weil eine Impfung prinzipiell auch in der Vergangenheit von der Weltgemeinde nicht abgelehnt worden ist. Ja, und dann sagen sie, wenn sie es in der Vergangenheit nicht abgelehnt haben, dann lehnen wir es jetzt auch nicht ab. Aber dass das eigentlich gar keine Impfung ist, sondern eine Umprogrammierung des Immunsystems und damit weit darüber hinausgeht, das ist problematisch. Ja.
Vielleicht ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, wo du die Generalkonferenz erwähnst. Es war ja ein Ausschuss der Generalkonferenz, nicht die Vollversammlung.
Richtig.
Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen.
Ja, genau. Mhm. So ist das.
Mhm. Das wäre ein Grund, warum man so in deinem Fall, warum du persönlich das ablehnst, diese Impfung jetzt zu nehmen. Mit deinem momentanen Wissensstand. Geht vielen Menschen so wie dir. Ja. Ist natürlich die Frage, wenn es jetzt kommt als Pflicht, ist ja die Sache, wie verhalten wir uns dann? Ja. Also was wäre der richtige Weg und können wir da irgendwelche biblischen Prinzipien, Geschichten oder sowas finden, die uns
richtig,
helfen?
Genau. Ich denke, wir haben einige Geschichten in der Bibel. Wenn wir etwas erkannt haben als richtig, sollten wir den Weg gehen. Und zwar ist es so, wir denken meistens, und wir entscheiden meistens nach der Frage, welche Folgen hat das? Und das ist auch richtig so. Wenn ich ein Auto kaufe, dann muss ich überlegen, welche Folgen hat der Kauf? Wie viel muss ich jetzt bezahlen für Steuern, für Versicherungen, für Tanken und für andere Dinge? Und entsprechend, wie die Folgen sind, so entscheide ich mich. Ich denke, wenn es um Gottes Willen geht, dann ist die Frage nicht, welche Folgen hat das? Sondern die Frage ist, entscheide ich mich für Gottes Willen? Und dann kommt Gott für die Folgen auf. Jesus sagt, trachte zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das heißt, Essen, Trinken, Kleidung und alle anderen Dinge. Das bedeutet, wenn ich jetzt wegen dieser Frage, dass ich mich nicht impfen lasse, meinen Arbeitsplatz verlieren sollte, dann verliere ich ihn halt. Wenn ich ins Gefängnis gehen müsste dafür, dann gehe ich halt ins Gefängnis dafür. Deswegen nicht, weil die Folge negativ sein könnte, sage ich, handle ich gegen mein Gewissen und gegen das, was ich erkannt habe, als richtig. Deswegen denke ich, ist wichtig und Gott wird dann für die Folgen aufkommen. Ja, wenn Gott mir etwas gezeigt hat, dann wird Gott auch für die Folgen stehen. Ja? Mhm. Man kann auch vom Gefängnis aus für Gott wirken. Ne?
In der Tat, ja. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Prinzip, das du erwähnst, das wir, glaube ich, in dem Buch Daniel auch ganz deutlich finden.
Genau.
Ich denke so an die ersten paar Kapitel.
Genau, gerade Kapitel 1, da ging es auch um die Frage von Gesundheit. Manche hier machen einen kleinen Unterschied, aber das Prinzip ist ähnlich. Sie waren ja in Babylon und Daniel und seine Freunde haben sich eingegliedert in das System, obwohl es ein antigöttliches System war. Sie haben sich dagegen rebelliert. Aber sie waren entschlossen und gerade in Daniel 1, Vers 8 steht, Daniel entschloss sich in seinem Herzen und nahm sich vor, nicht das Königspeisen zu essen, also sich nicht zu verunreinigen.
Ja? Ja, vielleicht können wir kurz erklären, was passiert war. Also da waren die, also wir wissen von vier hebräischen Freunden, Daniel und seine drei Freunde, die ins Exil kamen. Sie mussten tatsächlich nach Babylon und wurden im babylonischen System sozusagen mit eingebunden.
Ja.
Und das führte jetzt dazu, dass sie während ihrer Ausbildung, sie sollten Regierungsarbeiten übernehmen, politische Arbeiten, in ihrer Ausbildung sollten sie nun Nahrung zu sich nehmen, die sie aus Gewissensgründen und Glaubensgründen völlig abgelehnt haben.
Ja, ja.
Also babylonische Kost, ob das Wein ist oder unreine Speisen. Und sie haben sich vorgenommen, das nicht zu essen. Von Daniel wissen wir das. Er nahm es sich in seinem Herzen vor und er wollte nicht.
Mhm. Genau. Und dann steht, und dann gab der Herr ihm Gelingen. Das heißt, als er den Speisemeister fragt, dann erlaubt er ihm 10 Tage einen Versuch zu machen. Dann steht, der Gott gab ihm, dass sie nach 10 Tagen besser aussahen. Ja, und Gott gab ihm, dass sie nach 3 Jahren besser, klüger waren als alle Weisen des Ganzen. Also das heißt, Daniel hat sich erst vorgenommen und dann hat Gott die Türen geöffnet.
Mhm.
Ja. Aber interessant ist, dass hier tatsächlich um ein Gebot Gottes ging. Nämlich die unreinen Speisen, die sie essen sollten, waren ganz klar in den 5 Büchern Mose verboten. Ja? Und da hat er gesagt, nein, das mache ich nicht mit. Ja? Und von daher, das ist genau der Punkt, sie haben sich entschlossen, das nicht zu tun. Und sie hätten damit rechnen müssen, dass sie deswegen, dass es nicht verstanden wird und dass sie umgebracht werden. Deswegen. Sie waren Sklaven.
Oder mindestens ausgeschlossen aus der...
Ausgeschlossen, ganz genau richtig. Ja. Also sie haben mit starken Nachteilen rechnen müssen. Also sie waren bereit, Opfer zu bringen dafür, so muss man sagen. Aber Gott hat es ihnen gegeben und Gott hat es geführt. Ne?
Und wichtiger Punkt ist, glaube ich, den wir da drin sehen, wir lesen dann nicht davon, dass Daniel oder seine Freunde die anderen verurteilt haben, richtig, weil sie es machen.
Genau. Und auch nicht den König verurteilt haben.
Genau, weder den König noch den Speisemeister, noch die anderen, die diese Speise zu sich genommen haben. Ja. Sie haben gesagt, wir wollen das nicht, aus richtig, Gewissensgründen, aus Glaubensgründen. Und haben dann das vor Gott gebracht. Genau. Und Gott hat sich für sie eingesetzt.
Deswegen sollen wir auch niemanden verurteilen, weder den Staat noch, auch wenn wir das vielleicht nicht gut finden, was sie tun, aber wir dürfen niemanden verurteilen und auch nicht die anderen, die als anders denken, anders machen, sondern wir müssen einfach die Prinzipien, die wir erkannt haben, die ich erkannt habe, einfach umsetzen.
Ja. Mhm. Interessant finde ich in dieser Geschichte auch, dass Babylon tatsächlich da zweigleisig gefahren ist. Also aufgrund von Gottes Segen war das Volk oder seine Leute, diese vier Freunde, ausgenommen von der Regelung. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, also der mir ziemlich viel Hoffnung macht in der Frage nach der Impfpflicht.
Ja, richtig, genau.
Sowohl hier als auch natürlich in Österreich.
Genau, richtig. Ja. Das ähnliche Prinzip haben wir auch in Daniel 3, wo sie das goldene Bild anbeten sollen und das nicht tun. Und sie wussten nicht, ob Gott hilft oder nicht hilft, ob Gott sie vor dem Ofen bewahrt oder nicht bewahrt. Aber sie haben gesagt, nein, wir bleiben Gott trotzdem treu und werden das Bild nicht anbeten. Auch hier gibt es übrigens ein ausdrückliches Gebot Gottes. Ne? Mhm. Und der König, aber hier ist etwas Interessantes. Der König sagt dann, ich gebe euch eine zweite Chance. Wir machen nochmal das Ganze, nochmal die Musik und so weiter. Und dann könnt ihr, vielleicht habt ihr es nicht richtig verstanden oder wir kommen euch entgegen. Ja? Und dann haben sie gesagt, musst du gar nicht. Unser Gott kann uns ja retten aus deiner Hand. Ja? Wenn er will, kann er uns befreien. Wenn nicht, werden wir trotzdem das nicht tun. Und das hat den König so gewurmt, dass er hat siebenmal heißer machen lassen und hat sie reinwerfen lassen. Das heißt, der König sagt, ihr seid in meiner Hand. Ich entscheide über Leben und Tod. Ich entscheide über... Ja, wer jetzt hier Regierungspräsident oder hohe Amte haben kann und wer nicht. Und sie haben gesagt, nicht du entscheidest, König, sondern unser Gott entscheidet. Unser Gott steht über dir. Wir sind nicht in deiner Hand, König, wir sind in Gottes Hand. Das heißt, wenn wir sterben, hat Gott es entschieden. Nicht, weil du es wolltest, sondern weil Gott es entschieden hat. Und wenn wir nicht sterben, hat Gott entschieden, wir sterben nicht. Das heißt, die Entscheidung über unseren Tod liegt bei Gott und nicht bei dir. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Egal, was in der Zukunft kommt, ob das über Covid hinaus noch andere Dinge kommen werden, wir sind niemals in der Hand der Feinde. Selbst wenn es nach außen hin so aussieht, wie bei den drei Freunden, wir sind immer in der Hand Gottes. Mhm. Und von daher dürfen wir Gott vertrauen, dass Gott die Sache lenkt. Ja? Aber sie sind Gott treu geblieben, sie haben es nicht getan, sie sind nicht niedergefallen und Gott hat sie bewahrt. Ne? Also das Prinzip ist, wenn ich Gottes Willen erkannt habe, Gottes Willen tun und Gott kommt für die Folgen auf.
Das finde ich ein wichtiger Punkt. Gerade in der zweiten Geschichte, also in Daniel 3, da wird ja gesagt, der Ofen wurde siebenmal mehr angeheizt als sonst. Und du hattest vorhin schon erwähnt, die Temperatur wird langsam
heißer.
Höher geregelt, genau, wird heißer. Es kommt immer mehr Bestimmung, Restriktionen sozusagen rein. Es wird immer mehr versucht, die Freiheiten wegzunehmen. Es ist am Anfang vielleicht noch leicht, wenn du vielleicht gerade nicht im medizinischen Beruf arbeitest, dass du sagst, mich stört es ja erstmal nicht so.
Richtig.
Aber es wird dann immer schärfer.
Irgendwann trifft es jeden dann irgendwann, ja.
Kennen wir aus der deutschen Geschichte. Also, was hier mal auszurollen oder auch nicht nur aus der jüngeren deutschen Geschichte, selbst aus der europäischen Geschichte, aus der Kirchengeschichte. Also die Daumenschrauben werden enger.
Ja.
Und das ist wichtig, wenn man in der Situation steht, sogar wie die Freunde von Daniel, sie waren prinzipientreu.
Ja.
Sie wussten, was der richtige Weg ist und sie konnten sich entscheiden.
Ja.
Und sie haben gesagt, ich gehe den richtigen Weg, selbst wenn es mein Leben kostet.
Ja, richtig. Interessant ist jetzt auch hier noch der Punkt, das war ein heidnischer König. Was ist aber jetzt, wenn der eigene König was befiehlt? Ja, wenn also jetzt dein Vorsteher, dein Präsident oder wer auch immer, ja, deiner Gemeinde, deiner Kirche sagt, das ist ein Weg, den gehe ich jetzt. Ja? Muss man da immer gehorchen?
Also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel, ich bin Katholik und der Papst sagt, wir machen so.
Genau, richtig, richtig. Ja. Ich denke, die Gewissensfreiheit gilt immer und die Glaubensfreiheit. Ja. Da gibt es ein Beispiel in der Bibel, wo der David der Ehebruch gemacht hat mit der Bathseba. Und da hat er seinem Feldhauptmann Joab den Auftrag gegeben, den Uriah vor das Front zu stellen, sich zurückzuziehen, also das mit anderen Worten, ihn umbringen zu lassen. Das war ein Todesbefehl. Ja. Und der Joab war ein gläubiger Mensch.
Das war der Heerführer.
Das war der Heerführer von David und der hätte eigentlich sagen müssen, tut mir leid, also hier, das ist ein klares Übertretung des Gebotes Gottes, du sollst nicht töten. Ja? Das ist ein Tod, zwar nicht direkt, sondern um die Ecke, aber es ist trotzdem. Und da hat Joab einfach mitgemacht. Ja? David war nicht dazu berechtigt, diesen Befehl zu geben, weil das gegen Gottes Befehl war. Ja. Da gibt es ein gutes Zitat von Ellen White. Sie schreibt im Patriarchen und Propheten 694. Bis dahin war Davids Leumund als Herrscher so gut wie nur bei wenigen Monarchen. Die Schrift sagt über ihn, er schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk, 2. Samuel 8,15. Seine Lauterkeit hatte ihm das Vertrauen und die Treue des Volkes gewonnen. Aber als er von Gott abwich und dem Bösen nachgab, wurde er eine Zeit lang dessen Werkzeug. Trotzdem behielt er die Stellung und Autorität, die Gott ihm verliehen hatte. Deshalb konnte er solch gefährlichen Gehorsam verlangen. Joab aber war dem König mehr ergeben als Gott. Er übertrat Gottes Gebot, weil der König es befahl. David hatte seine Macht von Gott empfangen und sollte sie nur in Übereinstimmung mit dem göttlichen Gesetz gebrauchen. Als er etwas befahl, das diesem Gesetz widersprach, wurde Gehorsam zur Sünde. Wohl sagte die Schrift, es ist keine Obrigkeit ohne von Gott, Römer 13,1, aber in solchem Fall dürfen wir ihr nicht gehorchen. In seinem Brief an die Korinther stellt Paulus den Grundsatz auf, an dem wir uns leiten lassen sollen. Seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christi Nachfolger. 1. Korinther 11, Vers 1. Das heißt, einem Gebot zu folgen, wo ich weiß, dass es verkehrt, das gegen, was Gottes Gesetz widerspricht, sagt er, meint ihr Sünde. Ja.
Das ist, glaube ich, deutlich. Also wenn es dann geht zum Beispiel an das Mahlzeichen des Tieres, die Frage nach Sabbat und Sonntag, ist, glaube ich, auch deutlich, wenn ich den Befehl bekomme, also irgendwas zu lügen, zu töten, also solche Dinge zu tun, wo ich weiß, Gott billigt das nicht.
Ja, so ein klares, so spricht der Herr.
Genau, und ich sagen kann, so spricht der Herr. Bei der Impfung jetzt ist es ja so, wir haben kein so spricht der Herr. Das heißt, ich muss ja also irgendwie, wenn ich die Meinung habe, also ich sage, ich möchte mich nicht impfen lassen, der Staat aber befiehlt und sagt, du hast dich gefälligst impfen zu lassen, gibt mir Pflicht, wenn du das nicht machst, kannst du nicht mehr arbeiten, musst Strafen zahlen, kriegst Freiheitsentzug. Ist das, also wie verhalte ich mich da? Ist das anders, also ist das vergleichbar mit der Sache, was da bei Uriah passiert ist?
Ich würde es so sagen, nach dem, was ich erkannt habe. Wenn jemand erkannt hat und gemeint, Impfung ist gut, soll er sich impfen lassen. Okay. Aber wenn jemand erkannt hat und Gott ihm gezeigt hat, soll er sich nicht impfen lassen, dann soll ich dabei bleiben. Egal, was kommt. Mhm. Ja. Das heißt also, nur weil der Staat es befiehlt, habe ich keinen Grund, dem, was Gott mir gezeigt hat, untreu zu werden, ungehorsam zu werden.
Mhm. Hier ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Also, denn es geht ja hier jetzt nicht um die Sache sozusagen, ob ich ein, ich sag mal, ob ich eins der 10 Gebote breche.
Richtig.
Es geht hier mehr um die Frage der Gesundheit. Also ich selber versuche, meinen Körper so gesund, wie es irgend geht, zu halten. Und jetzt habe ich das Gefühl, man will mir etwas geben, von dem ich weiß, das ist nicht rein, nicht sauber, nicht gut für mich. Ob das nun Alkohol ist oder ein Versuchsmedikament oder Schweinefleisch oder was auch immer, von dem ich aus Gewissensgründen sage, das möchte ich nicht. Es wird mich ja nicht direkt umbringen, wenn ich ein Stück Schwein esse oder ein Stück Alkohol trinke. Aber aus Gewissensgründen sage ich, das möchte ich nicht.
Ja.
Wie gehen wir damit um? Jetzt wäre ja natürlich die Frage, das ist ja natürlich, wie gehen wir damit um? Aber ich habe mich auch gefragt, was haben eigentlich unsere Pioniere gemacht? Ich will es nicht vorgreifen, aber unsere Pioniere hatten ja auch einige Kämpfe. Und ich erinnere mich damals, dass unsere Pioniere in wirklich einen langen und harten Kampf gekämpft haben in der Frage der Gesundheit. Es ging damals so um die Mäßigkeitsbewegung. Vielleicht erinnerst du dich, es ging darum, also gerade, das ging um sowohl Medikamente als aber auch Tabak und Alkohol und also halt unreine Dinge, die halt nicht gut sind für den Körper. Ganz vorne standen so Kaffee, Tabak, Alkohol, das waren so die großen Dinge. Aber im Zuge dessen hatten unsere Pioniere auch viel über Medikamentenmissbrauch und Medikamente allgemein gesprochen. Auch Ellen White hat da unglaublich viel zugeschrieben. Das waren ja auch eher so Gewissensfragen. Es gibt ja nicht in der Bibel diesen Satz irgendwo, wo da steht, du sollst keinen Kaffee trinken. Sie haben trotzdem vehement gekämpft dafür, dass die Bevölkerung nicht sozusagen durchsetzt wird oder durchseucht wird mit Kaffeekonsum.
Es gab irgendwie so eine andere Frage, die auch für sie wichtig waren, zur Gewissensfrage geworden sind, außerhalb der Gesundheit. Und die auch nicht in den 10 Geboten direkt drinstehen. Zum Beispiel die Frage der Sklaverei. Und da erinnere ich mich, dass, auf die Gesundheit kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber da erinnere ich mich, dass in der Bibel steht sogar drin, Paulus sagt, wenn du Sklave bist, dann sollst du nicht gucken, dass du loskommst. Wenn es geht, ist in Ordnung, aber wenn es nicht geht, dann bleibst du halt Sklave. Ja, und also mit anderen Worten, man soll bei dem Stand bleiben, wo man ist. Also die Bibel im Neuen Testament hat nicht ganz klar gesagt, kämpf gegen die Sklaverei und guckt, dass er, ja, haben wir keine Aussagen. Aber damals, als die Sklaverei in den USA, gerade auch der amerikanische Bürgerkrieg, ja, da gab es ein Gesetz, wo das besagte, wenn ein Sklave entlaufen ist und du findest ihn, der kommt zu dir, dann hast du die Pflicht, ihn seinem Herrn zurückzugeben, und wenn nicht, dann wirst du bestraft. Ja, und dann hat Ellen White geschrieben, ihre Geschwister, ihre Brüder aufgefordert, diesem Gesetz nicht zu folgen. Sie hat öffentlich zu einem passiven Widerstand aufgerufen. Also sie hat nicht gesagt, geht auf die Straße und beschimpft die Regierung, sondern sie hat gesagt, wenn euch das geschieht, tut es nicht. Warum? Weil dieses Gesetz gegen das Prinzip Gottes verstößt. Also es gibt keinen Text in der Bibel, worauf sie berufen hat, aber gegen das Prinzip, was dahinter steht. Mhm. Ja, die Freiheit des Menschen, dass jeder Mensch freie Entscheidung haben soll. Und, ja, und da hat sie aufgerufen, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Ja, und, aber bei der Gesundheit auch. Ja, damals haben sie dann auch gesagt, die Gesundheit, gerade die Schulmedizin, die damals ja auch sehr stark im Kommen war, haben sie sich sehr stark gegen diese Prinzipien der Schulmedizin gewandt. Ja? Und auch, es gibt auch sehr deutliche Hinweise, wo Ellen White auch Dinge gesagt hat, wo diese Prinzipien, wo sie gesagt hat, die natürliche Medizin, ja, und die Naturgesetze Gottes sind entscheidend. Ja? Und die Medizin kann uns Menschen, Körper eigentlich nicht heilen.
Ja. Das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den sie damals vehement vertreten haben. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wenn unsere Pioniere und Ellen White zum Beispiel, wenn sie heute hier unter uns wären und es würden in der Regierung Maßnahmen getroffen für eine Impfpflicht, dann die Frage, können wir ableiten aus dem, was sie damals geschrieben haben, wie sie sich wohl heute verhalten würden?
Ich denke, kann man schon ableiten, ja. Zwar, wenn man sich nur anschaut, ich gebe jetzt ein paar Zitate, ich kann mal zwei, drei vorlesen, wo sie ein paar deutliche Dinge sagt. Einmal aus dem Buch Medical Ministry 223, da sagt sie, Arzneimittel wirken häufig so, dass die Abwehrkräfte des Menschen untergraben oder zerstört werden. Und ich denke, wenn man das sich anschaut, also sie spricht ja nicht von Covid-Impfung, gab es damals noch nicht, aber sie sagt, Arzneimittel, und damit ist der ganze Bereich gemeint, ja, und Impfstoffe sicherlich auch mit dabei, wirken häufig so, dass die Abwehrkräfte des Menschen, also das Immunsystem, untergraben oder zerstört werden. Ja. Und genau das tut die Covid-Impfung. Ja. Das heißt also, dass unser Immunsystem untergraben oder zerstört wird. Und zwar dann nur noch umprogrammiert auf eine Sache. Ne? Und dann sagt sie, für die Gemeinde geschrieben, Band 2, Seite 287, dem menschlichen Organismus sollte nichts verabreicht werden, was ihn schädigen könnte. Also gerade von daher, wenn man das erste mit dem zweiten jetzt vergleicht und verknüpft, dann ist es klar, dass sie das nicht befürwortet. Ja. Mhm. Also Dinge, die jetzt das Immunsystem des Menschen jetzt herabsetzt. Ja.
Ich denke, eine Sache, die auch wichtig ist, dabei im Hinterkopf zu behalten, also ich weiß von vielen Menschen, die sich, also in Deutschland zumindest, die sich geimpft lassen haben gegen Covid, auch bereit waren, eine zweite Impfung zu nehmen, aber nicht mehr bereit sind, so zu boostern und noch einen Booster und noch einen Booster zu nehmen. Das ist so ihr persönliche rote Linie war da irgendwo erreicht,
ja,
wo sie sagen, ich kann da noch irgendwie mitgehen und ich verantworte das noch irgendwie vor meinem Körper, so eine Impfung zu bekommen, von der ich nicht weiß, was es ist. Habe ich bei anderen Impfungen, wo ich weiß, mehr oder weniger, was da drin ist, nicht so richtig, aber so ungefähr, habe ich das auch gemacht. Aber jetzt sozusagen alle paar Monate, vielleicht alle 3, 4 oder 6 Monate, so einen Booster-Shot zu bekommen, so eine Impfung zu bekommen, also sozusagen regelmäßig Arzneimittel zu mir zu nehmen, je nachdem, welche Impfung ich da nehme und wie man das einordnen will, das lehnen sie ab.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass es auch genau aufgrund der Prinzipien abgelehnt wird, die auch unsere Pioniere hatten. Ja. Denn ich selber würde auch sagen, dem Körper regelmäßig solche Dinge zuzuführen, schaden dem Körper.
Ja.
Das ist nicht das, wofür wir stehen als Adventgemeinde.
Ja, richtig. Das heißt, in anderen Worten, ich werde abhängig davon. Ja. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, weil die Impfung ja irgendwann nicht mehr wirkt. Ja, man sagt dann, nach 3 Monaten oder 4 oder 5 Monaten wirkt sie nicht mehr. Und zweitens bin ich davon abhängig, denn wenn ich mich nicht wieder neu impfen lasse, dann gelte ich jetzt ungeimpft und dann habe ich wieder alle Freiheiten verloren. Mhm. Also von daher, ich werde in zweierlei Hinsicht abhängig vom Staat. Ne? Und ich denke, dass Gott abhängig, solche Abhängigkeiten nicht möchte, sondern dass Gott möchte, dass wir frei sind, ja, frei leben. Mhm. Und dass er unser Immunsystem so gut ausgestattet hat, dass es auch mit diesen Dingen fertig werden kann. Ja. Ja. Ellen White sagt auch noch, für die Gemeinde geschrieben, 287, Band 2, ihr könnt Krankheiten nicht dadurch bekämpfen, dass ihr euren Körper mit Arzneimitteln vollstopft. Ja. Und dann sagt sie auch noch, in dem Buch F.A. 128,
das ist
Fußspuren des großen Arztes, ja, genau.
Des großen Arztes,
da sagt sie, dass die Medikamente selbst nicht heilen können, sondern dass die Kräfte des Körpers den Menschen heilen, aber die Medizin das unterstützen kann höchstens. Ja? Also von daher ist das Prinzip nicht, dass man etwas nimmt, was mich heilt, oder dass der Arzt mich heilen kann. Kein Arzt kann einen Menschen heilen, sondern der Arzt kann das nur unterstützen, dass mein Körper, die Selbstheilungskraft des Körpers aktiviert werden. Ne? Und dass Gott eigentlich derjenige ist, der über die Selbstheilungskraft des Körpers wirkt und heilt. Ja.
Ist das das Zitat, das du gerade gesagt hast, ist das Seite 128?
128, ja.
Darf ich das mal vorlesen? Ich habe mir da ein paar Sachen markiert in diesem Zitat. Es das heißt hier, eine Gewohnheit, welche den Grund zu einer großen Menge von Krankheiten und oft noch ernsterer Übel legt, ist der reichliche Gebrauch von giftigen Medizin. Viele wollen sich nicht die Mühe nehmen, wenn sie erkranken, nach der Ursache ihrer Krankheit zu forschen. Ihre Hauptsorge ist, von Schmerz und Unbequemlichkeiten frei zu werden. So nehmen sie ihre Zuflucht zu Geheimmitteln, von deren wirklichen Eigenschaften sie wenig wissen. Ganz kurz hier Stopp. Ich habe mir gedacht, sie mahnt hier an, dass Menschen sozusagen, um sich vor irgendwas zu schützen, zu Mitteln greifen, deren Zusammenstellung sie nicht kennen.
Ja.
Und sagt, seid vorsichtig damit. Jetzt, als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, was in diesen
Shots drin ist. Das trifft genau auf die Kurve zu. Mhm.
Genau. Und dann, ich lese mal weiter. Oder sie wenden sich an einen Arzt, um ein Mittel, welches der Folge ihrer verkehrten Handlungsweise entgegenwirken soll, aber sie denken nicht daran, ihre ungesunden Gewohnheiten zu ändern. Wenn sie keine sofortige Besserung bemerken, wird eine andere Medizin versucht und wieder eine andere. Und so geht das Übel weiter. Die Leute sollen belehrt werden, dass Medizin keine Krankheit heilt. Es ist wahr, dass sie manchmal augenblickliche Linderung verschafft und der Patient infolge ihres Gebrauchs zu genesen scheint. Dies geschieht, weil die Natur genügend Lebenskraft besitzt, das Gift auszustoßen und die Zustände zu bessern, welche die Krankheit verursachten. Die Gesundheit kommt wieder trotz der Medizin. Aber in den meisten Fällen verändert die Medizin nur die Form und Lage der Krankheit. Oft scheint es, als ob die Wirkung des Giftes für eine Zeit lang überwunden sei, aber die Folgen bleiben in dem Körper und verursachen zu einer späteren Zeit großen Schaden.
Ja.
Also, wenn ich das zusammenfasse, dann würde ich sagen, Ellen White warnt davor, irgendwelche Medikamente zu benutzen, von denen wir nicht genau wissen, was da drin ist.
Ja, und wie sie wirken.
Genau, denn genau, wir wissen weder, was drin ist, noch genau, wie das in unserem Körper wirkt.
Ja.
Und manchmal lassen wir uns so ein bisschen blenden, sagt sie, weil man hat so einen, im Moment denkt man, es könnte was Positives sein.
Kurzzeitigen Vorteil.
Genau, aber sie warnt davor, es kann auf lange Sicht großen Schaden im Körper verursachen. Ja. Das, als ich dieses Zitat las, habe ich mir gedacht, das ist so ein bisschen das, was meine persönliche Sorge auch ausdrückt in Verbindung mit dieser Covid-Impfung.
Ja.
Das ist ein Grund, zum Beispiel, warum ich sage, aus Gewissensgründen kann ich das gerade nicht machen, weil ich zum einen nicht weiß, was drin ist, zum anderen nicht weiß, wie wirkt es in mir und zum dritten nicht weiß, was die Langschäden sind und viertens, ich möchte nicht sozusagen abhängig sein von einer ständigen Boosterung, wenn die Gefahr besteht, dass mein eigenes Immunsystem dadurch geschwächt wird.
Ja.
Also kann ich absolut verstehen. Und man muss sich überlegen, was hier auf dem Spiel steht.
Ja, und ich denke, dass hier diese Frage verständlich ist, wenn man sagt, mein Gewissen sagt mir, ich soll es nicht tun. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen, und natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir haben ja schon seit einem Jahr die Menschen geimpft. Und es ist doch alles gut gegangen. Das ist wieder die Frage, welche Zahlen schaut man sich an? Ne? Die Zahlen, die von öffentlichen Medien genannt werden, und da werden kaum irgendwelche Impfschäden oder Impftote berichtet. Ja? Aber wenn man sich mal Zahlen anschaut, allein schon die offiziell berichtet gemeldet werden, dann kann man auch schon sehen, dass es tatsächlich so harmlos, wie es oftmals dargestellt wird, in der Öffentlichkeit gar nicht ist.
Ja. Es ist also vielleicht ist so ein bisschen so am Rande des Themas, aber ich verfolge das gerade so ein bisschen, ist ein Professor hier in der Nähe aus Regensburg, der hat gerade so ein paar Studien veröffentlicht, wo es so aussieht, als wenn sozusagen die, die Todeszahlen hochgehen, in dem Moment, wo die Impfungen kommen. Also er vergleicht hier, er sagt, hier wurden die 80-Jährigen geimpft, hier die 70-Jährigen, hier die 60-Jährigen und jedes Mal sieht er so ein Berg von Leuten, die gestorben sind im Graph und sagt, das sieht so aus, als wenn die Impfung das verursacht. Ja. Das wissen wir jetzt nicht, das wird gerade untersucht. Englische Wissenschaftler haben behauptet, das ist so. Mhm. Und er versucht das jetzt auch rauszukriegen. Aber wenn das so ist, dann kann ich doch also nur verstehen, wenn die Leute sagen, aus Gewissensgründen kann weder ich das nehmen, noch jemand anderes.
Also wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es so sein könnte, allein das wird schon reichen, zu sagen, ich will es nicht machen. Ja.
Genau, vor allem würde es, also wenn es auch nur eine Chance gibt, dass das tatsächlich so ist, dann dürfte es gar keine Pflicht geben. Ja. Aber wenn sie denn nun mal da ist, wie geht man dann damit um? Und da ist halt, finde ich, ein großes Vorbild, wie du schon gesagt hast, was wir von Daniels Freunden sehen.
Ja.
Dieses, sie müssen dann so ein bisschen durchhalten. Ne? Tja. Genau, es gibt, also ich weiß nicht, ich hab so viele Zitate hier rausgeschrieben, die irgendwie interessant sind, ohne die jetzt alle vorzulesen. Aber zum Beispiel haben sich unsere Pioniere dafür eingesetzt. Ellen White schreibt in Für die Gemeinde geschrieben, Band 2. Übrigens ein gutes Buch in Verbindung mit der Frage nach der Gesundheit, nach der Impfung jetzt. Ja. Da wird ganz viel in Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, über natürliche Heilmittel geschrieben. Dann aber auch sozusagen so Kontraindikationen, so, also was verursachen Medikamente, wann sollte man sie nicht nehmen. Und das sind zum Beispiel so Sachen, da wird geschrieben, man sollte vielleicht vorweg, Ellen White und die Pioniere waren nicht generell gegen Medikamente, nicht mal gegen die ganz starken. Es gibt in der Akutmedizin Fälle, wo die gebraucht wurden und auch heute noch gebraucht werden, auch selbst starke Medizin. Nur soll man versuchen, das nicht ständig im Körper zu haben. Man soll es also möglichst schnell wieder ausschleichen und wegzukommen von den Medikamenten. Was genau das Gegenteil von dem ist, was die Covid-Impfung macht, die ja regelmäßig immer wieder nachkommen soll und den Körper sozusagen dauerhaft in so einem Zustand lässt, dass er immer wieder sozusagen...
Das braucht,
vergiftet wird sozusagen oder sozusagen was hineinkommt, was eigentlich nicht in den Körper hineingehört.
Mhm, ja, richtig. Und dann hat sie als Alternative sowohl die 8 Ärzte genannt, die Prinzipien, dass wir uns gesund halten, aber auch dann natürliche Anwendungen. Ja? Mhm. Natürliche Anwendungen. Und wir wissen ja auch, dass auch gerade zu ihrer Zeit damals, ob das Kneipp war oder auch Kuhn oder andere, die nicht nur mit Wasser so ein bisschen den Kreislauf verbessert haben, sondern auch tatsächlich geheilt haben, ne? mit natürlicher Medizin. Und ich denke, dass Naturmedizin auch heute noch einen ganz wichtigen Platz hat. Und auch bei Covid, bei Corona kann man sehen, dass Naturmedizin sehr wirksam ist, aber in der Schulmedizin vollkommen außer Blickfeld geraten ist. Ja.
Mhm. Okay. Dann wäre meine nächste Frage, also wir haben so ein paar Fakten gesammelt, wie es sozusagen ein paar biblische Geschichten gezeigt, wir haben kurz in die Zeit der Pioniere hineingeguckt. Jetzt will ich mal ganz kurz auf heute zurückkommen, denn wir leben ja beide heute im 21. Jahrhundert. Es bahnt sich sozusagen an, dass wir in dem Land wohl demnächst eine Impfpflicht erleben werden. Was glaubst du, wird so eine Impfpflicht im Volk auslösen?
Ja, ich glaube, dass die Spaltung auch innerhalb der Gemeinde stärker werden wird. Ja, ich habe auch schon Stimmen gehört, die haben gesagt, ihr Ungeimpften seid schuld, dass die Krise nicht aufhört. Ja? Und wenn ihr noch öffentlich noch dagegen redet, dann seid ihr noch mehr schuld daran, dass andere sich nicht impfen lassen.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Weißt du, woran mich das erinnert? An die Zitate von Ellen White, wenn sie spricht über die Plagen aus Offenbarung 16. Da werden Menschen das Volk Gottes verurteilen, dass die Plagen nur deswegen da sind, weil sie den Sabbat halten und nicht bei der Sonntagsheiligung mitmachen.
Ja. Hier sehe ich übrigens ein paar Parallelen, warum ich auch glaube, dass diese Corona-Sache eine prophetische Dimension hat. Und zwar, natürlich ist die Corona-Sache, wie du am Anfang schon gesagt hast, ist nicht das Malzeichen des Tieres. Aber die Prinzipien sind die gleichen. Nämlich, der Staat macht Gesetze. Wer den Gesetzen nicht folgt, darf nicht kaufen, verkaufen, muss mit Repressalien rechnen. Dann werden andere, die andere Meinung haben, werden als Sündenbocke dargestellt. werden als die Schuldigen dargestellt. Es wird Stimmung gemacht in der Bevölkerung, dass auch die Bevölkerung sich gegen diese Menschen wendet.
Die werden unter Druck gesetzt, ne?
Ja, nicht unter Druck, sondern manchmal auch einfach nur, wenn du das tausendmal hörst in den Medien, irgendwann glauben die Leute das. Ja? Mhm. Und dann sagen deine Nachbarn dir, hör mal zu, weil du nicht geimpft bist, deswegen bist du ein Mörder oder wie auch immer, ja, oder potenzieller Mörder. Also in anderen Worten, es wird eine Stimmung erzeugt in der Bevölkerung gegen diese Gruppe, die nicht das macht, was der Staat möchte. Ja? Und das heißt, es werden Prinzipien hier schon aufgestellt, die gleichen Prinzipien sind wie beim Mahlzeichen des Tieres. Ja? Und von daher muss am Ende nur das Thema gewechselt werden. Und da ist man schon genau bei dem, was Offenbarung 13 sagt. Ne? Mhm. Das ist genau der Punkt. Das war auch beim Elia damals so. Ne? Das Ahab zum Elia sagte, du bist der Israel ins Unglück gestürzt hat. Ne? Also das heißt, da wird dem Unschuldigen Schuld gegeben.
Mhm. Es ist so, dass wir uns heute so ein bisschen auf das vorbereiten können, was in Zukunft noch kommen wird. Also wenn wir in dieser Frage sozusagen nicht standhaft sind, also jetzt egal, welche Meinung ich habe. Wenn ich die Meinung habe, ich lasse mich impfen, dann soll ich mich standhaft impfen lassen. Wenn ich die Meinung habe, ich soll das nicht tun, soll ich daran standhaft sein. Wird das eine Auswirkung oder ist das vergleichbar mit dem, was später auf uns zukommt? Also wird man ein ähnliches Schema erkennen können? Das heißt, wenn ich heute schwach bin, werde ich es dann auch in Zukunft sein?
Ja, ich meine, es kann ja durchaus sein, dass jemand sagt, dass sich von den öffentlichen Medien beeinflussen lässt und dann sagt, ich lasse mich impfen. Aber wenn es um die Frage Sabbat Sonntag geht, sagt ich halte den Sabbat. Also man kann nicht sagen, wer sich hier impfen lässt, ist am Ende auf jeden Fall bei der falschen Seite dabei. Das würde ich niemals sagen. Mhm. Aber ich würde es so sagen, wer sich aus dem Grund impfen lässt, nur um den Druck auszuweichen, um Vorteile zu behalten, dann gibt es ein Problem. Ja? Mhm. Weil der am Ende auch in der Gefahr steht, wenn er am Ende sagt, okay, ich sehe ein, dass der Sabbat der richtige Tag ist, aber nur um den Druck auszuweichen, halte ich jetzt den Sonntag. Ja? Da sehe ich das Prinzip schon. Ja? Aber wer heute sagt, aus Überzeugung lasse ich mich impfen, der hat ja nicht dem Druck nachgegeben, sondern der hat sich einfach auf die anderen Informationen verlassen. Und von daher würde ich das nicht darauf übertragen. Ja? Aber deswegen ist es die Frage, aus welchem Grund?
Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir diese Prinzipientreue lernen. Genau. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Es wäre nie zur Reformation gekommen, wenn Martin Luther nicht diese Prinzipientreue hätte. Ja, ja. Wenn er nicht gesagt hätte, hier stehe ich und kann nicht anders, sondern gesagt hätte, okay, ich verbrenne halt meine Schriften. Hauptsache, ich überlebe.
Genau. Wäre
dieser Segen nicht gekommen.
Ja. Und wie wir damit umgehen sollen in der Gemeinde ist, dass wir unsere eigene Meinung haben und den Bruder und die Schwester, die eine andere Meinung haben, stehen lassen und lieben. Man darf andere Meinung sein als der andere, an dieser Frage keine Frage, aber ich darf den anderen nicht verurteilen und wir müssen schauen, dass wir in der Gemeinde einen Umgang miteinander pflegen, der liebevoll ist und der anderen annimmt als Person.
Ja. Ich erinnere mich da so ein bisschen an die, es gab so Richtlinien, die hat die Baden-Württemberg-Vereinigung rausgegeben, ich fand die sehr gut. Nun bist du ja ein Pastor der Baden-Württemberg-Vereinigung. Kannst du vielleicht so zwei, drei Sätze vielleicht zusammenfassen, was die Baden-Württemberg-Vereinigung empfiehlt, wie wir damit umgehen?
Sie haben mehrere Richtlinien schon rausgebracht. Die erste haben sie rausgebracht, das war im Dezember 2020, wo die Impfung gerade erst angefangen hatte. Und da haben sie dann, ich denke, das haben sie sehr klug gemacht, sie haben nur die Problematik aufgezeigt und auch die möglichen Schäden und die mögliche Unsicherheit bei dem Impfstoff und haben dann gesagt, jeder muss sich selbst entscheiden, freie Entscheidung. Ja? Und sie haben keine öffentliche, offizielle Empfehlung abgegeben, weder dafür noch dagegen. Aber dadurch, dass sie gezeigt haben, welche Problematik dahinter steht, war deutlich die Tendenz zu erkennen. Ja? Und dann haben sie gesagt, jeder muss selbst entscheiden und bitte schreitet euch nicht drüber, ne? Sondern haltet die Einigkeit. Ne? Mhm. Und ich denke, jetzt, wo die Impfpflicht im absehbar ist, wo darüber diskutiert wird. Ja. Da haben sie gesagt, auch wieder das Gleiche, wir müssen jedem die Freiheit lassen, jeder muss selbst gucken, was er macht. Aber sie haben gesagt, weil eine Impfpflicht ein massiver Eingriff in die Gewissensfreiheit des Menschen wäre, sollen wir dafür beten, egal wie wir dazu stehen, ob wir geimpft oder nicht geimpft sind, sollen wir dafür beten und dafür fasten, dass das nicht kommt, dass es abgehalten wird. Ja. Weil so ein massiver Eingriff in die persönliche Gewissensfreiheit großen Schaden anrichten wird unter Gottes Volk. Ja? Und deshalb ist dieser Aufruf, also eine geistliche Konfrontation damit, ich denke, ist sehr, sehr wichtig, weil Gott durch Gebeten und Fasten noch Dinge verändern kann. Ja.
Mhm. Das heißt, du sprichst das Gewissen an. Oder in dem Fall die Baden-Württemberg-Vereinigung sozusagen mit vielen denkenden Köpfen zusammen rausgegeben, diese Richtlinie, die du gerade zusammengefasst hast. Wenn ich jetzt sozusagen vor dem Problem stehe, dass ich meinen Arbeitsplatz verlieren würde, weil ich zum Beispiel in dem medizinischen Beruf arbeite, ja, und jetzt zum 15.03. hin mir gesagt wird, Sie können diesen Beruf nicht mehr ausführen.
Ja.
Es sei denn, Sie nehmen an dieser Kampagne teil und lassen sich mit diesem Versuchsmedikament halt impfen.
Ja.
Welche Stellung hat dann mein Gewissen?
Ich denke, es ist ganz wichtig. Ja. Ich sollte dem erfolgen, was Gott mir gezeigt hat, was ich erkannt habe als richtig. Ja. Auch wenn es Nachteile für mich in Kauf nehmen muss. Ja. Ich wurde schon öfter gefragt und ich habe immer, ich sage mal, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, versuche erstmal bei einem Arzt, der bereit ist, eine Impfbefreiung auszustellen, dort einen zu bekommen. Natürlich, wenn es auch medizinisch Anhaltspunkte dafür gibt.
Man muss ehrlich sein.
Man kann sie keine mit Geld kaufen und man kann sie auch keine irgendwo erschmuggeln, sondern es muss tatsächlich medizinische Gründe vorhanden sein. Ja, das ist, und, aber das gibt es ja. Ja? Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, wenn du erkannt hast, dass es für dich nicht Gottes Wille ist, sich impfen zu lassen, dann bleib dabei. Es gibt drei mögliche Szenarien, wie das Ganze weiterlaufen könnte. Das erste ist, es könnte sein, dass kurz bevor die Impfpflicht kommt, dass es wieder gestoppt wird. Weil durch die Impfpflicht soll ja erreicht werden, dass möglichst viele, die nicht geimpft sind, sich impfen lassen, den Druck nachgeben, um sich impfen zu lassen, um nicht entlassen zu werden. Wenn aber jetzt das durchgezogen werden würde, dann würden sich nach diesem Datum kaum noch welche impfen lassen, weil die sich dann nicht impfen lassen, ziehen das dann noch durch. Ja? Deswegen kann es durchaus sein, dass in dem Moment, wo das Datum erreicht wird, dass das wieder zurückgenommen wird. Aber wir wissen es nicht, wie es kommen wird. Die zweite Möglichkeit ist, dass es nicht zurückgenommen werden wird. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lass dich entlassen. Gott wird für dich sorgen. Jesus sagt, wenn wir uns für Gottes Willen entscheiden, was wir für Gottes Willen erkannt haben für uns selbst, dass Gott dann für uns sorgen wird, was wir essen, was wir trinken, wovon wir leben sollen. Es könnte durchaus sein, und das ist auch sehr wahrscheinlich, das zweite Szenario, es könnte auch sein, dass wenn sie es durchziehen werden und wenn alle entlassen werden aus dem Pflegedienst und aus den medizinischen Berufen, die nicht geimpft sind, dass dann unser Pflegesystem zusammenbrechen wird. Wenn ungefähr 10% sich nicht impfen lassen, ist ungefähr absehbar, 10% sich nicht impfen lassen. Und dann kann es durchaus sein, dass sie dann alle wieder zurückholen, nach 2, 3, 4, 6, 8 Wochen, ja, wieder zurückholen und sagen, wir brauchen euch, und dann wirst du wieder eingestellt. Ne? Man muss einfach nur dem Druck standhalten. Ja? Und das Letzte, was passieren könnte, ist, dass man auch sagen könnte, okay, ich kann tatsächlich meinen Arbeitsplatz verlieren und es ist weg. Mhm. Aber Gott sorgt trotzdem für uns. Ja. Und da kann ich noch ein Angebot machen. Wir haben jetzt eine neue Missionsschule eröffnet, oder sind da gerade dabei, die zu eröffnen, die Elia-Missionsschule in Althütte. Die soll jetzt im Februar starten. Wenn du im Pflegedienst bist oder im medizinischen Dienst bist und du tatsächlich entlassen wirst, dann könnte das vielleicht der Ruf Gottes sein, dass du auf die Elia-Missionsschule kommst, dass du dich ausbilden lässt als medizinischer Gesundheitsmissionar. Nämlich, medizinisch geschult bist du ja, ausgebildet. Man kann noch ein bisschen dazu lernen auf der Naturmedizin und dennoch lernen, wie man das missionarisch anwenden kann, die missionarische Komponente dabei und das Ganze ganzheitlich. Und dann könntest du am Ende des Jahres als medizinischer Gesundheitsmissionar für Gott dich vollzeitlich einsetzen. Ja. Und so kann aus einem Problem, was wir haben, am Ende ein Segen werden, dass wir am Ende vielleicht viele hundert Gesundheitsmissionare haben, die für Gottes Sache arbeiten und sich einsetzen.
Also es ist nicht verkehrt, sich jetzt schon so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass man vielleicht den Arbeitsplatz verliert, wenn auch vielleicht nur für eine bestimmte Zeit.
Richtig, ja.
Dann schon Pläne machen,
genau.
Wie kann ich die Zeit auskaufen, die ich dann habe?
Richtig, Gott kann neue Türen öffnen.
Ja. Mhm. Und sich darauf verlassen, sagst du, dass Gott sich darum kümmern wird, dass ich was zu essen habe, dass ich Kleidung habe.
Richtig, ja. Und wenn du kein Geld mehr hast und du deine Wohnung verlierst, Gott sorgt immer für dich, ja.
Mhm. Aber die Gewissensfreiheit sozusagen steht.
Ja. Die steht über allem drüber. Mhm. Ja.
Also nicht aufgrund von Ängsten, vielleicht also Unterhaltsängsten, also dass ich mir keine Nahrung mehr kaufen kann, meine Wohnung nicht mehr finanzieren kann, nicht aufgrund dessen gegen das Gewissen handeln.
Richtig, das ist genau der Punkt. Satan versucht immer den Druck so zu erhöhen, dass wir denken, wenn ich mich jetzt gegen mein Gewissen entscheide, dann habe ich nur Vorteile und wenn ich mich dafür entscheide, dann habe ich nur Nachteile. Mhm. Wir sollen uns nicht auf die Folgen konzentrieren, sondern auf das, was Gott mir zeigt, auf mein Gewissen. Und dann wird Gott für die Folgen aufkommen. Und Gott macht das.
Wie bei Schadrach, Meschach und Abednego.
So ist das. Manchmal in letzter Sekunde erst, aber immer er tut es. Ja. Mhm.
Manchmal in letzter Sekunde, aber ja. Er tut es. Und wir haben es, glaube ich, auch schon gesehen jetzt in einigen Ländern. Die USA hat in vielen Staaten sozusagen diese Bestimmung aufgehoben.
Richtig.
Jetzt vor einigen Wochen in England, da hat der Johnson, heißt er, hat nach und nach verkündigt, dass nicht mal mehr eine Maskenpflicht gilt, ist keine Impfpflicht. Also nach und nach wurde alles zurück. Jetzt im Parlament gab es Jubelrufe.
Ja.
Einige Länder sozusagen beenden diese Dinge gerade.
Richtig.
Wann das in Österreich, Deutschland, der Schweiz soweit ist, werden wir dann sehen. Ja. Aber ich glaube, eine Sache, und vielleicht darf ich die noch erwähnen, was wir auf jeden Fall machen können als Christen, ist 2. Mose 14,14 anwenden. 2. Mose 14,14. Dort heißt es, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein.
Ja.
Also diese Dinge abgeben in Gottes Hand.
Ja.
Denn mir ist nicht erlaubt, dass ich jetzt offen gegen die Regierung kämpfe. Das darf ich nicht, ob ich dafür bin oder dagegen. Das ist ein Kampf, den führt Gott. Diese Sachen gebe ich Gott ab. Und wenn Gott sieht, dass sein Werk angegriffen wird, dann wird er dieses Werk verteidigen.
Ja. Ich sehe es immer so, wenn Satan Gottes Werk angreift, wie auch immer, kann Gott seine Angriffe benutzen, um daraus für sein Werk noch Größeres zu machen. Zum Beispiel die Corona-Krise, die wir bis jetzt haben, sind Angriffe Satans, ganz klar. Aber sie haben bis jetzt dazu geführt, dass viele, viele Tausende von Menschen dadurch, durch diese Corona-Krise, wieder zum Glauben gefunden haben oder neu zu Gott gefunden haben und sich Gott zuwenden. Ja? Und so kann Gott auch, wenn das jetzt noch schlimmer kommt, ja, wir gucken meistens nur auf das Negative, was Satan tut. Mhm. Aber Gott nutzt diese Dinge, um für seine Sachen noch viel größere Sachen zu machen. Ja? Und darauf müssen wir schauen, wo öffnet Gott neue Türen? Ja, und wo wirkt Gott noch stärker? Und ich muss nur den geraden Weg gehen und dann können wir Wunder erleben. Und ich denke, je schlimmer, schwieriger die Zeit wird, desto mehr Wunder tut Gott auch wieder.
Also um die Sendung so ein bisschen zusammenzufassen, würde ich sagen, bleibt standhaft.
Ja.
Folgt eurem Gewissen.
Ja.
Bleibt im Gebet.
Ja.
Also legt Gott die Dinge vor.
Richtig.
Und der Herr wird für sein Volk kämpfen.
Gott wird für uns kämpfen. Ja. Egal, was kommt, wir sind niemals in der Hand der Feinde, wir sind immer in der Hand Gottes.
Danke dir. Danke, Olaf, dass wir gemeinsam darüber sprechen konnten, dieses Thema. Ich glaube, es ist sehr aktuell und beschäftigt gerade ganz, ganz viele unserer Mitbürger, unserer Geschwister im ganzen deutschsprachigen Raum und wahrscheinlich weltweit. Ich bin froh, dass wir ein bisschen uns austauschen konnten.
Ja.
Ich möchte mich auch bedanken bei allen unseren Zuschauern, die hier dabei wart, und lade euch schon ganz herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder zuzuschalten. Gottes Segen euch.
Gottes Segen.